die ja die meisten machen, haben wir ihnen dann einfach geschaut, dass sie können vielleicht auch etwas anders arbeiten. Aber das sind dann nicht wir, die das, die Produktivos... Das
ist, also wenn du mir sagst, meinst du Medico?
Meinst du nicht Medico, sondern das ist dann eine andere Gruppierung, die das unterstützt. Aber uns geht es darum, dass die Leute so lange wie möglich gesund bleiben und können ein Teil von der Gemeinschaft bleiben und nicht ausgestoßen werden und ihr Selbstwertgefühl irgendwo auch aufrechterhalten können. Dass sie etwas machen können, etwas herstellen können, etwas beitragen für die Kommunität.
Du hast, also bevor ich jetzt auf Guatemala gegangen bin, habe ich immer wieder gehört, eben wir mit Kriegsversehrten zusammenarbeiten. Kannst du ein paar Beispiele nennen, damit unsere Hörerinnen das sich auch vorstellen können? Was heisst das jetzt konkret für einzelne Personen? Was haben sie für Verletzungen? Was haben sie für Beschwerden? Was müssen sie für medizinische Versorgung haben?
Also man muss regelmäßig natürlich auch wieder ärztliche Untersuchungen machen, um das anzupassen und zu schauen, was brauchen sie gerade jetzt im Moment. Und das heisst, dass wir vor 4 Jahren ein ganz grosses Diagnostikum gemacht haben, also eine Untersuchung von allen, die Mitglied sind von der AKPD.
Wie viele sind das?
Das sind im Ganzen etwa 100 bis 150 Mitglieder plus ihre Familien, die betroffen sind. Familien sind immer mit betroffen. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ganz viele Leute braucht, die eine Operation mitmachen. Also die einen, die haben immer noch eine Kugel irgendwo in der Hüfte gehabt, die einen haben immer noch eine Kugel in einem Kopf gehabt, die einen haben zum Beispiel auch ihre Prothesen, die sie haben, die haben Beine oder Arme amputiert gehabt, dass sie immer wieder Schmerzen gehabt haben, dass es Entzündungen gegeben haben. Dann hat es Folgeerkrankungen gegeben, natürlich durch die schlechten Lebensbedingungen, durch die schlechte Ernährung, die sie jahrelang gehabt haben und zum Teil immer noch haben. Dass sie Diabetes haben zum Beispiel, das ist eine Seuche in diesen Ländern, nicht nur in Guatemala. Aber das ist natürlich für Leute, die so gefährdet sind, immer wieder eine Infektion zu haben, wenn sie sonst schon Verletzungen haben, wenn sie operiert werden müssen, ist das natürlich äußerst ungünstig. Und Sachen, die man nicht auf den ersten Blick sieht, ist dann mehr im Verhalten, dass sich zum Beispiel Leute, die ich lange nicht können reden mit ihnen, die zwar immer an diesen Treffen dabei gewesen sind, wenn ich die kriegsversehrten Menschen oder betroffenen Menschen getroffen habe, meistens nichts gesagt haben, einfach dabei gewesen sind, dass ich mit den Jahren gemerkt habe, dass sie anfangen zu reden, dass sie anfangen zu schwätzen, dass sie anfangen wieder aufblühen, dass sie nicht nur noch über den Krieg reden, nicht nur noch über ihre Leiden reden, sondern eigentlich anfangen mehr in die Zukunft zu schauen. Und das hat damit zu tun, dass sie eigentlich auch eben eine Beschäftigung gefunden hat. Also, dass sie etwas arbeiten können. Und etwas davon ist zum Beispiel auch die Hebammen, die wir unterstützen. Und die Hebammen sind meistens kriegsbetroffene Frauen. Es sind Ex-Guerilleras zum Teil. Und zum Teil sind es Frauen, die in den Flüchtlingslagern waren, die auch Bombardierungen erlebt haben. Und als Hebammen vielleicht schon geschafft haben, aber nie eine Ausbildung bekommen haben.
Und entsprechend auch nicht anerkannt waren vom Staat.
Sie haben kein Garnett, also keinen Ausweis bekommen. Und wenn sie die 2-jährige Ausbildung von AKBD ihnen zukommen lässt, machen, dann haben sie nachher ein Garnett. Sie können dann auch etwas verlangen und sind besser anerkannt von den Spitälern.
Wir haben die Chance gehabt, also die 2-jährige Ausbildung, das ist immer wieder, glaube ich, einmal im Monat, das Wochenende, wo die Hebammen aus einer Region zusammenkommen und von einer Ausbildnerin ausgebildet werden. Viele von diesen Hebammen, also ich denke, die Ausbildung ist, so wie ich es dort mitbekommen habe, ist auch, weil einige sind traditionelle Hebammen, andere fangen ganz neu, steigen neu in den Beruf ein. Also lernen sie auch viel voneinander. und natürlich von der Ausbildnerin, was natürlich toll ist, wenn junge Frauen, die sich im Beruf von der Hebamme aneignen wollen, von erfahrenen Frauen können lernen können. Gleichzeitig haben die älteren Lehrer vielleicht noch ein bisschen medizinische Sachen und kommen vor allem nachher den Hebammenausweis über, dass sie können legal arbeiten können und auch können etwas verlangen für ihre Arbeit. Ich habe die Frauen extrem motiviert empfunden, verschiedene Generationen, die zusammenarbeiten. Und als ich gemerkt habe, obwohl sie die Ausbildung noch nicht fertig haben, sie werden schon sehr schnell gerufen, wenn es Geburten hat in ihrer Gemeinschaft, weil es auch einfach zu wenig Gesundheitsversorgung hat in diesen Gemeinschaften.
Ja, es ist so. Also sie übernehmen zum Teil einfach Gesundheitsversorgung nicht nur von den Kleinkindern, also von den Säuglingen und das Wochenbett, sondern man geht auch zu ihnen, wenn man sonst irgendwo Rat braucht, gesundheitlich. Und ich hatte auf dieser Reise jetzt auch die Möglichkeit gehabt, wieder mit Hebammen zu reden, die schon ausgebildet worden sind, die vor 2 Jahren die Ausbildung abgeschlossen hat. Und dann nimmt sich natürlich auch Wunder, brauchen sie jetzt den Beruf oder wird das ausgeübt, sind sie gefragt? Und das hat mich dann total gefreut, dass die einen oder die anderen gesagt haben, ja, ich habe im Moment gerade 2 Frauen und eine im Wochenbett. Und andere haben erzählt, ja, ja, ich habe gemerkt, es ist doch nichts für mich. Und ich finde, ja, das darf auch sein. Also es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie eine 100%ige Erfolgsquote messen wollen. Sondern sie dürfen nach wie vor dann auch finden, nein, eigentlich, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht und habe jetzt gemerkt, eigentlich, es ist mir zu viel und ich schaffe das gleich nicht. Aber die meisten, die arbeiten als Hebammen in Gebieten, wo es einfach wirklich sonst fast nichts. Weder Hebammen hat, noch Spitäler in der Nähe hat. Dort, wo Spitäler in der Nähe hat, dort ist es für die Hebammen gut, weil sie können die Frauen ins Spital begleiten, wenn es nötig ist.
Und werden sie anerkannt im Spital? Das ist ja etwas, was wir hier bei uns kennen, dass Hebammen im Spital nicht unbedingt, entweder sind sie angestellt vom Spital, aber so freischaffende Hebammen nicht unbedingt gern gesehen werden.
Das ist total verschieden. Also es gibt Spitäler, da kommt es auf den Arzt oder auf die Ärzte drauf an. Die sagen, ja, kommen rein, super und so weiter und lassen sie dabei sein. Und dann gibt es Spitäler, ich habe jetzt gerade also an dieser Reise mit der Hebamme geredet, die hat fürchterlich geschumpft und ausgerufen gegen die Spitäler, die sie zu tun haben. Und sie hat jetzt zum Beispiel auch dort alle Hebammen in der ganzen Region mobilisiert und die sind mit der Municipalität, mit der Gemeinde, Verwaltung sind die total am Streiten. Sie haben schon Demos gemacht, grosse Demos, alle Hebammen zusammengerufen, dass sie mit dem Spital dürfen zusammenarbeiten, dass sie als Hebammen nicht diskriminiert werden und dass sie Recht haben, um bei den Frauen zu sein, wenn sie sie ins Spital bringen müssen.
Also ein Nebeneffekt von dieser Ausbildung von traditionellen Hebammen zu Hebammen, also dass sie dann den Ausweis bekommen, also offizielle Hebammen, ist auch, dass die Frauen stärkt, dass sie sich organisieren können, dass sie einander kennen.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass sie einander kennen, weil das ist ein grosses Problem in Guatemala. Also, weil das Land so dermassen verklüftet ist und die Infrastruktur zum zueinander kommen so kompliziert und weit ist, das Geld nicht da ist, um zueinander reisen, also die Reise, die Verpflegung, gibt es wahnsinnig wenig Austausch. Und wir meinen jetzt, ja, wir haben ja da irgendwie, es gibt ja Internet und weiss ich was, und man kann sich überall austauschen. Dazu muss ich sagen, im Internetzugang in Guatemala haben etwa 26% der Bevölkerung. Und das ist nicht viel. Und die Leute haben zuhause nicht einfach einen Computer, wo sie sich da können, und schon gar nicht überall Strom, und das Wasser gerade auch nicht, dass man das auch noch gerade gesagt hat.
Stimmt. Ich kann eine Episode erzählen, wo wir in Primavera waren und es war Regenzeit eigentlich noch gewesen. Es hat geschüttet wie blöd und irgendwann ist halt dann auch der Strom ausgefallen. Der ist dann irgendwann mitten in der Nacht wieder gekommen. Mir habe ich Kerzenlicht, zuerst mal irgendwie mit dem Handy die Taschenlampe ein Kerzen suchen. Das Handy ist dann auch nicht mehr so lange brauchbar, wenn irgendwann der Strom weg ist. Also, es ist und was ich auf die Welt gekommen bin, es hat natürlich kein Internet gehabt, weder in Nuevo Horizonte noch in Primavera. Einige haben vielleicht eben über das Handy dann Internet in die privaten Häuser, aber jetzt in den Ossibedaches, wo wir gewohnt haben, sind eher sehr einfach gewesen. Ja, dann machen wir halt ohne Internet wieder mal auskommen, hat man auch gut da.
Ja, und wir sind natürlich in einer Region gewesen, wo die Leute recht für mathematische Verhältnisse in diesen Kommunitäten recht gut ausgerüstet gewesen sind und gut organisiert. Der grösste von Guatemala, die sind am Arsch von der Welt, die haben nichts. Mhm. Und eben, so wegen der Hebamme, wegen dem Austauschen oder überhaupt sich auszutauschen, das ist ein grosses Problem in Guatemala, dass sie sich schlecht koordinieren können, schlecht miteinander kommunizieren. Das manchmal ich merke, ich weiss mehr von den verschiedenen Organisationen untereinander, als sie voneinander wissen. Und das hat sicher den Ursprung von dieser Geschichte, dass man nicht redet. Man schweigt, es ist ein riesiges Schweigen nach wie vor, man sagt besser nichts voneinander, als dass man irgendwie etwas Falsches sagt. Und das könnte ja jemandem noch schaden, wenn man irgendwo etwas zu viel sagt. Das ist in den Leuten drin, das Schweigen. Und ich denke, das braucht schon einmal eine Generation, bis das irgendwie mal überwunden wird, weil das ist ein riesiges Hindernis. Und diese Spaltungen innerhalb von dem Land, also das hat schon viele NGOs Kopfzerbrechen gemacht. Und auch für mich ist es manchmal immer wieder schwierig, zum herauszufinden, wer jetzt wo was braucht und zeigt und was jetzt auch genau stimmt und woher das eine Information kommt und das einordnen. Und ich glaube, das braucht wirklich viele Jahre. Also dank diesen vielen Jahren kann ich das manchmal dann auch versorgen und weiss, ja, dass die jetzt nicht die Möglichkeit haben, um sich zu organisieren, nicht weil sie irgendwo einfach eifersüchtig und Krach haben miteinander, sondern einfach weil ganz schlicht und einfach fehlt, dass das stimmt, dass es fehlt, dass sie nicht zueinander reisen können. Sie haben das Geld für den Bus nicht, sie haben das Geld für das Bedachen, für zum Unterkunft nicht, sie haben das Geld, wo essen sie denn, oder? Und so ist die Austauschmöglichkeit untereinander zwischen den Hebammen relativ klein.
Und die ist jetzt natürlich gegeben, durch das, dass sie sich einmal im Monat, das jetzt von einer Region, es gibt nicht für das Thema, aber vom ganzen Land, es ist jetzt, glaube ich, der zweite Kurs, der stattfindet, der erste war in einer anderen Region, gewesen, dass sie sich dort zumindest treffen können. Und das sind dann auch Hebammen, die aus der gleichen Region kommen, also es ist auch eher möglich, dass es über den Kurs raus der Austausch kann stattfinden oder der Kontakt kann weitergehen. Ich möchte was haben wir jetzt als nächstes? Nach Chavez Ramin, ein Lied von Chavez Ramin, möchte ich noch auf ein weiteres Projekt, das Medico International Schweiz von der AGPD unterstützt, wo wir auch Einblick haben, in Kräutermedizin-Workshops zu sprechen kommen. Aber eben zuerst ein bisschen Musik.
Das haben wir schon. Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toda la malaca, chinito. Chinito, chinito, no flocúe más. Chinito, 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 bonito, bonito.
flaca como un mucholo. Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te ocupes más.
Wir haben es vorhin angekündigt, ein Projekt, das Medico International Schweiz mit der AKPD unterstützt, ist Kräutermedizin-Workshops, wo wir jetzt durch Guatemala, Ende Oktober durch Guatemala gereist sind. Ist ein Kräuterdoktor, oder wie nennt er sich?
Er ist ein Curador, der Don also Lorenzo.
Ein Heiler.
Ja, er ist ein Heiler. Bei uns hat das einfach eine andere Bedeutung nochmal als in diesen Ländern. So ein Curador, das ist wirklich einer, der Pflanzen studiert hat. Und nicht nur Pflanzen studiert hat, sondern den menschlichen Körper. Also die hat auch eine Ahnung von der Anatomie und von der Biologie von den Menschen und von den Pflanzen. Und AKPD hat ihn verpflichtet, dass er in den Gemeinden und für die das wollen, bei ihren Mitgliedern, also bei den Kriegsversehrten, Betroffenen, Kurs durchführt, damit die ihre eigene Pflanzenmedizin herstellen können. Das hat zwei Sachen. Erstens können sie sich selber heilen, weil es gibt keine Apotheken auf dem Land. Manchmal gibt es im ganzen Land kein Medikament, weil der Staat die Rechnungen nicht zahlt hat und keine Lieferungen mehr gibt. Und dann gibt es im ganzen Land nur noch ganz wenig Medikamente. Aber vom Land selber gibt es wahnsinnig wenig Medikamente. Also müssen sie das viel von der Stadt bringen oder eben selber herstellen. Und das wird an vielen Orten auch gemacht. Und die kommen eine gute Ausbildung über vom Don Lorenzo. Der Don Lorenzo kennt jedes Pflänzchen und jedes Grässli. Und sie füllen das ab, dann sie tun das aufkochen, sie tun es destillieren oder sie tun es einlegen und sie tun, die lernen die Pflanzen kennen, sie tun auch das Herbarium herstellen,
also sie Kräutergarten
anlegen und können dann ihre Pflanzen selber herstellen, selber brauchen, aber sie können es auch verkaufen. Und das ist jetzt gerade für Leute, die eine Behinderung haben, also eine Beeinträchtigung haben, eine körperliche eine Möglichkeit zum Arbeiten, dass sie, oder Geld verdienen, dass sie nicht, ohne dass sie schwer müssen tragen und lupfen.
Und in Primavera läuft das Projekt in der Primavera, also der Kooperative, schon ein Zeitchen. Wir haben dort durch die Chance gehabt, die Produktion anzuschauen und zu besuchen. Sie haben auch neben medizinischen, also Tinkturen, die gegen Amöben, gegen Läuse, gegen Kopfweh, gegen, ich habe eins genommen, gegen Magenbeschwerden so, wirken, haben sie auch Schönheitsprodukte wie Shampoo oder Seife hergestellt, Conditioner aus Kokosnuss, alles aus total natürlichen Zutaten. Und ich kann das Shampoo also nur empfehlen.
Ja, ich auch. Das Luz-Shampoo wird jetzt gerade ausprobiert, im Fall von einer Lehrerin, die ich kenne, die in der Schule gerade Luz haben, zusammen schauen, ob das wirkt.
Okay, etwas so verbindet Schule in Guatemala und da, dass man wieder mal von Läusen plagen oder von Läusen plaget ist. Und ich bin auch sehr beeindruckt von Don Lorenzo. Er ist selber Ex-Guerillero und hat sich das Wissen größtenteils selber angeeignet. Und er ist wirklich, wenn man mit ihm durch die Gemeinde gelaufen ist, er hat irgendwie immer stehen geblieben, durch dir zu diesem Pflänzchen etwas erklären, zu diesem Pflänzchen. Ist er zu diesen Workshops dann ganz einfach eingerichtet gegangen. Er hat ein paar Plastikfläschchen mitgenommen, hat das zum Teil noch Kräutchen, die es jetzt gerade an dieser Region nicht gibt, die er dann mitbringt, zu den einen genommen und zeigt, wie man jetzt das da eine Tinktur herstellt, wie lange dass man sie muss stehen lassen, wie man sie nachher abfüllt. Auch eine Idee gehabt, wie man die Fläschchen gut etikettieren kann, mit wenig Mitteln, die sie auf dem Land haben. Und ich glaube, du hast das eher mitbekommen, Edith. Wie ist das Lädeli gelaufen? Was haben die Leute erzählt, was sie jetzt hier in Primavera haben?
Also sie haben jetzt von der Zürcher Solidaritätsgruppe, Guatemala Solidaritätsgruppe, haben sie können ein Häuschen bauen, also quasi eine Bodega, wo sie können ihre Sachen einstellen und einen Ort haben, wo sie sich können treffen und mit diesen Pflanzen arbeiten und dann gerade das Lädeli. Und da kommen also bereits die Nachbargemeinden, kommen dort vorbei und können Shampoo kaufen oder können Medizin kaufen und das läuft. Und das ist jetzt das grosse Beispiel. Also Primavera ist immer so ein bisschen beispielhaft halt. Aber andere folgen ihnen jetzt nach. Also da sind sie jetzt bereits dran. Wir sind etwa in 4 verschiedenen Gemeinden gewesen, wo überall die Pflanzenprojekte stattfinden. Nicht ganz überall. Wir sind dann irgendwann mal wieder müssen heim. Und der Don Lorenzo, für mich ist das auch wichtig, was ist das für eine Person? Hat die einen Draht zu den Leuten? Und das war total ein Lustiger. Er hatte immer mit den Leuten total lustig gehabt. Sie haben Witze gemacht und viel gelacht und geredet während ihrem Kurs, aber sie haben auch viel gelernt.
Das, ich würde zum Schluss, auf einmal ist die Zeit wahnsinnig schnell vergangen, seit wir da am Plappern sind miteinander, nochmal auf die aktuelle politische Situation eingehen. Es ist ein neuer Präsident, glaube ich, im Mai gewählt worden.
Ja.
Und der wird jetzt dann das Amt übernehmen, sein Präsidentschaftsamt antreten. Was ist das für eine Person?
Also der heisst Giamattei, italienische Vorfahren offensichtlich. Oh, aber seine Geschichte, die ist angesiedelt in der Militärgeschichte von Guatemala. Und das war immer eine sehr kriegerische und eine blutige und eine repressive Geschichte gewesen. Und er war sicher kein einfacher Soldat gewesen. Und genauso gehört er aber auch zu der Oberschicht. Und das ist das ganze, die uneiligste Allianz, die Guatemala schon seit langem regiert. Das ist die Wirtschaft, der Unternehmensverband, GASIF plus Armee. Die haben die Macht schon seit ewig und die ist jetzt wieder bestätigt worden. Und wir sind alle zusammen ziemlich deprimiert durch die Wahlen. Wobei die Linke, muss man sagen, hat das erste Mal an dritter Stelle von ihren Stimmen, was mich wieder sehr gefreut hat. Aber ein grosser Teil der Leute, was das erste Mal auch war, zum Beispiel in Playa Grande, Bianca, wo wir auch waren, hat einen grossen Teil Stimmen verweigert. Weil sie gefunden haben, es gibt keine Optionen. Weil sie können ja ihre eigenen Kandidaten können sie ja nicht aufstellen, weil sie ja gar keine Möglichkeiten haben, um eine Wahlkampagne machen, dann fehlt das Geld für eine Wahlkampagne. Also Wahlkampagne machen die, die Geld haben und die anderen probieren einfach irgendwo wenigstens als Bürgermeisteramt zu bekommen. Oder?
Also die Präsidentin oder der Präsident wird in Guatemala von der gesamten Bevölkerung gewählt, nicht wie bei uns, wo man Vertreterinnen von den einzelnen Kantonen für den Nationalrat und den Ständerat wählt. Und das heisst, wenn man eine Chance hat zum Gewinnen, muss man eine nationale Kampagne und das können sich nur die Allerreichsten leisten.
Ja.
Also du erwartest nicht viel oder eher noch mehr Repression und auf jeden Fall nicht, dass die immer noch offenen Versprechen vom Friedensabkommen irgendwie in eine Erfüllung kommen. Das erwartest du nicht von ihm?
Gar nicht, im Gegenteil. Also ich denke, dass jetzt die Leute, wo zum Beispiel in verschiedenen Teilen des Landes gegen Minenprojekte oder Wasserkraftprojekte protestieren, die werden schon recht repressiv behandelt. Einzelne werden umgebracht oder kommen ins Gefängnis. Und ich denke, das wird zunehmen.
Das sind keine schöne Hoffnung oder schöne Aussichten. Ich möchte trotzdem nicht die Sendung aufhören und dich zu fragen, was hat dich jetzt bei dieser letzten Reise Ende Oktober am meisten beeindruckt? Wo schöpfst du auch Hoffnung?
Also
im Besuch?
aus dem Besuch aus erschöpfe ich Hoffnung. Es ist eigentlich jedes Mal so, dass ich setze eigentlich meinen Besuch immer wie ein Puzzle zusammen von Eindrücken, von Bildern, von Gesprächen. Und dann muss ich ja das auch ein bisschen anschauen, nur auf Projekte, also unsere Projekte, Wedigo International Projektseite. Und dann sehe ich, dass sie sich wahnsinnig entwickelt haben, seit dem ersten Mal, als ich dort war. Also es war zumal ein Häufchen von Leuten, die einfach da gestanden sind mit ihren Behinderungen, mit ihren Einschränkungen, in ihrem Schrecken vom Krieg und eigentlich fast nichts hatten, wie keine Zukunftsperspektive hatten, wie es weitergehen soll. Und inzwischen laufen so viele Sachen, sie sind in so viele Sachen involviert und ich sehe auch, dass ihre Kinder, ihre Familien, dass die wissen um ihre Geschichte, es wird nicht geschwiegen und es wird daran erinnert, was passiert ist und die werden das weitertragen. Da bin ich ganz sicher. Und das, also einfach das sehen, dass das weitergeht und dass die Hoffnung, habe ich Hoffnung, dass in den verschiedenen Gemeinden, wo wir waren, in diesen Kooperativen, dass dort, von dort aus eine Ausstrahlung weiter wird.
Diese Hoffnung kann ich sehr gerne teilen mit dir. Ich hatte auch den Eindruck, also ich habe, die Leute haben zwar nicht das Land gewonnen oder die Macht über das Land gewonnen im Befreiungskampf, aber sie haben in diesen Kooperativen einen Teil von dem Leben, wie sie später, wie sie würden gerne leben, können verwirklichen. Ich habe die Kooperative wirklich so empfunden, da bleibt niemand auf der Strecke, da wird auch für alle geschaut. Es wird den Leuten innerhalb der Kooperativen, die nicht schwere Landarbeit machen können, andere Arbeit zugewiesen. Es wird dazu geschaut, dass die neue Generation aufwachst mit einem Bewusstsein von dem Krieg und dass man für das gekämpft hat, was sie jetzt in der Kooperative erleben wird. Ich habe junge Leute getroffen, die gesagt haben, sie wollen unbedingt ein Kriegsmuseum, also ein Museum über den internen bewaffneten Konflikt machen, wo auch die Rolle, die ihre Eltern und ihre Verwandten oder Grosseltern drin gespielt haben, zur Sprache kommen, die aufgezeigt werden und sie sind am Sammeln von Requisiten aus der Guerilla, von Rucksäcken, von bis hin zu Waffen, die sie dann in dem Museum können aufbauen. Sie müssen einfach noch die Alten überzeugen, die in der Junta Directiva, im Gemeindevorstand sind, dass sie das Museum kann gemacht werden. Wir sind leider am Schluss von unserer Sendung. Es war Radio Macchiata, das erste Mal feministische Morgensendung am Montagmorgen für einen feministischen Start in die Woche. Bei mir zu Gast war Edith Bitschnau, Projektverantwortliche für Guatemala von Medico International Schweiz. Wer mehr über die Arbeit von Medico International Schweiz erfahren möchte, einfach unter www.medico.international.ch. Und am Mikrofon war Bianca. Ich verabschiede mich mit einem weiteren Lied von Gabi Moreno aus Guatemala. Ein altes Lied, das sie sehr schön interpretiert hat. Quizás, quizás, quizás. Ciao zusammen.
Ciao miteinander. Schön, dass ihr zugelassen habt.
Und noch eine schöne Woche.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, oh, quizás, quizás, quizás.